Ja, ich muss zugeben, es hat mir schon gefällt. Irgendwie das Fachsimple, sei es nein. Aber ja, Gesundheit geht vor. Apropos gesund, die sportliche Lage von gewissen Vereinen im Schweizer Fußball ist es momentan definitiv nicht. Und das ist natürlich wie immer in unserem Podcast ein grosses Thema. Außerdem widmen wir uns heute der Trainergilde und der Ablösesumme, die momentan umgeistert. Okay oder nicht okay? Der FC Bayern findet, ja, freilich. Aber was denken wir darüber? Dazu später mehr. Los geht's! Also, guess who's back? Genau. Die wunderschöne
Stadt. Was ist das für eine?
Sicher werden Sie vermisst.
Was haben Sie jetzt gerade hier eingeschaltet? Einfach eingeschaltet.
Das ist der, der letztes Mal nicht rum war, der noch ein bisschen Fußball-Sachverstand in die Sendung bringt.
Ah, ist das schön gewesen letzte Woche.
Und, ja.
So schön.
Nein, wir sind zurück, die Stammtisch-Trainer. Und zwar alle drei, so wieder vollständig. Und ja, also Adi und Oli, ich muss euch nicht fragen, was das Highlight ist von eurer Woche, oder? Ich nehme an, das ist, dass ich jetzt einfach wieder da bin. Also, dann mache ich in dem Fall mein Highlight und dann ist die Sache.
Machst wahrscheinlich gerade drei Highlights,
Nein.
oder?
Ja, ich habe so viel im Petto. Nein, aber Adi, wenn du schon gerade am Reden bist, darfst du gerade anfangen, sonst.
Ja, gerne, ja. Ich habe am Wochenende wieder mal etwas so ein bisschen wie Fantum dürfen spüren. Und das war mein Highlight von dieser Woche. Das war die Verabschiedung von Dave Zibung. Dave Zibung nach 18 Saisons und aktuell steht er bei 519 Spielen für FCL.
Wer ist das? Fragen alle nicht Luzerner.
Natürlich fragen sich alle das. Ich glaube, die haben sich genug lang an ihn gewöhnt als Stammgoalie. Ja, eben bei Luzern. Ja, am Samstag hat es einen Aufruf gegeben von den FCL-Fans, wo man sich dann getroffen hat. Man hat das Training vom FCL dann ja, ein bisschen crashed, muss man sagen. Einmal um den ganzen Platz herum hat man sich verteilt, mit schönem Abstand, alle mit Masken. Sehr schön wieder gebastelt worden, muss man sagen. Viele Eis gebastelt worden für die Nummer 1, jahrelang unsere Nummer 1 war. Und noch verschiedene andere Sachen. Es war für mich einfach wieder mal schön, all die Leute zu sehen, weil das ist bei mir eigentlich relativ lang her. Und bei mir sind die Freundschaften oder die Bekanntschaften wirklich fast nur aufs Stadion bezogen. Und ich sehe sie außerhalb eigentlich relativ wenig und habe sie jetzt sehr lange nicht mehr gesehen. Und habe ich sehr schön gefunden. Und eine von der schönsten, also das Schönste an dem ganzen Nachmittag war noch, wo der Dave dann nach dem Training abgesäckelt ist, hat er sich noch etwas Basteln mitgenommen. Und das war nämlich ein riesen Gameboy. Dort kann ich jetzt verstehen, wenn alle Nicht-Luzerner den Wink nicht verstehen. 2007 ist der Zibung in Sion und mit dem Gameboy beworfen worden. Und als er an uns vorbeigesäckelt ist, hat er gesagt, er nehme den unter der Woche mit nach Sion. Ich bin sehr gespannt, ob man irgendwann auf der Bank oder so einen riesen Gameboy sieht. Wäre mein Highlight.
Sehr geil, sehr geil. Ist ja spannend, deine Highlights drehen sich, ich glaube, mittlerweile immer um Leeds oder um FCL. Kann das sein?
Ja, ich wechsle immer ein bisschen ab.
Leeds hat auch gewonnen. Highlights mehr im Leben.
Leeds hat auch gewonnen, aber ey, ich musste entscheiden.
Ja, damit Oli und ich halt mal wieder die weite Welt vom Fußball
international
machen wir das aus unserer Komfortzone.
Richtig. Oli, ja. Ich konnte leider nicht dort gehen an die Verabschiedung, weil ich auf dem See umeinander bin mit dem Fabio und ein paar anderen Kollegen. Aber hat eindrücklich ausgesehen, Bilder. Mein Highlight kommt von etwas weiter weg. Auch ich bin ein bisschen festgefahren, bei mir kommt es mal wieder aus Deutschland. Aber es war so sehr sinnbildlich gewesen. Im Moment sind ja die Stadien relativ leer. Das heisst, in der Schweiz dürfen wenigstens mal wieder 100 Leute rein. Aber es gibt doch so die Redewendung von irgendwie so abgelegenen Käfern, wo niemand wohnt oder wo niemand mehr wohnt, wo man sagt, so, das ist so dort, wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sägen. Und
Sinsheim nennt man das, oder?
Genau. Und das ist so ein bisschen sinnbildlich, wie die Stadien so leer sind. hat es tatsächlich einen Fuchs in ein Stadion hineingeschafft. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr Bilder gesehen habt, in Dresden. Und das ist ja nicht ein kleines Stadion. Das sogenannte Rudolf-Harbig-Stadion ist ein rechter Kübel. Und dort hat es dann wirklich während dem Fußballspiel gegen Fortuna Köln hat sich ein Fuchs reinverirrt in das leere Stadion und ist dann, hat sich wahrscheinlich ein bisschen gewundert, was er jetzt genau hier macht. Oh, jetzt läutet es so bei mir da. Ich gehe nicht aufmachen, das ist ein Podcast. Jedenfalls hat er sich so gewundert, was er da noch so macht und ist dann mehrere Mal von Tribüne zu Tribüne gesäckelt und bis hat es etwa 10 Minuten gebraucht, bis man den wieder hat können einfangen konnte. Ja, es hat einen Wald neben dem Stadion und das ist dann halt wahrscheinlich eben der Grund, wieso dass er sich dort rein verirrt hat.
Ja, das ist eine sehr schöne Story. Ich weiss aber nicht, ob du die Zeugin Jehovas jetzt wirklich warten willst, eigentlich. Es geht trotzdem, siehst du, jetzt hat er eine halbe Stunde lang ein Gespräch über Gott.
Aber, ja, aber ich weiss, er redet immer, du redest immer über FCL und Leeds und...
Aber Fabio, erzähl doch dein Highlight.
Ja, ich habe lustigerweise, und das ist ja der Vorteil, wenn man nicht so wahnsinnig fit ist, dann verbringt man sehr, sehr viel Zeit auf dem Sofa und dann kommt man relativ viel mit über. Und es ist das Highlight in dem Sinn, nicht eigentlich per se, wo eins war, sondern es war so ein Ding, wo eigentlich so die ganze fußballerische Zeit, die momentan stattfindet, die mich sehr geflasht hat. Und zwar, ich war ja am Wochenende am Fernsehen schauen und überall, es knistert, es ist Spannung drin. Und zwar überall, aber oben, unten und so weiter und so fort. Das ist momentan mein Highlight. Es ist überall, es läuft überall etwas. Eben so Spanien, Frankreich, dort geht es um die Meisterschaft, es ist mega eng. In Deutschland geht es um einen Abstieg, es ist mega eng. Eben so zweite, dritte Liga in Deutschland auch. Es ist wirklich einfach überall Spannung drin. Sogar in der luxemburgerischen Meisterschaft ist extrem spannend.
Die verfolgst du.
Deuterling hat es noch lange nicht geschafft. Deuterling hat es also noch lange nicht geschafft, gell? Schön, dass er
es endlich wieder mal knapp.
Ich sage, so viel Zeit habe ich gehabt, ich konnte mich sogar um das kümmern. Dass ich gemerkt habe, es ist so eine Zeit, Ende April, Anfang Mai, da geht es richtig immer etwas im Fußball. Ich habe gemerkt, hey, es ist wieder so, es packt, es kommt wieder. Einfach so. Und eben, jetzt englische Woche, eine nach der anderen, es ist immer etwas los und ja.
Ja, das geniessen
wir doch. Ja. Ja, das ist cool. Ich bin übrigens auch wieder zurück. Ich habe mich jetzt doch entschieden, mit euch über Fußball reden, statt mit jemand anderem über Gott. Das ist... manchmal ist es ein
bisschen gleich. Genau. Gut, ja, und ich meine eben, wenn wir so gerade sind bei spannenden Ligen und so weiter und einen richtig schönen Übergang, dann würde ich sagen, dann reden wir über die spannende Superliga.
Du kannst immer wenig, Fabio, aber Übergang kannst du. Übrigens kannst du einfach...
Hey, ich kann gehen.
Ganz Woche.
Ja, und wir machen das mal ein bisschen anders. Nämlich nicht chronologisch, sondern so ein bisschen nach der Brisanz. Ganz nach dem Vorbild von der Sportschau, zum Beispiel von der Deutschen.
Dann fangen wir
mit dem Spiel an. Genau, wir fangen mit dem Spiel an, wo eigentlich am wenigsten sportliche Relevanz hat, wo es am wenigsten um etwas gegangen ist. Und das ist absolut richtig, Oli, das ist der Match gewesen, IB gegen den FCB. Das Duell vom momentan Vizemeister gegen den Meister. Also momentan sind sie auf Platz 2. Und ja, dort ist einfach nur noch um den FCB um etwas gegangen.
Ich wollte jetzt auch sagen, dass du das in Basel oben getraust, zu erzählen. Du wirst wahrscheinlich Mühe haben mit vorausgehen in den nächsten Tagen. Ist schon um etwas gegangen.
Ich habe gesagt, Vizemeister.
Aber es ist ja schon lustig, ja, wenn man den absoluten Spitzenkampf und um sich ein bisschen übersteigern, kann man fast schon sagen, der Klassiko von der Schweiz in dieser Runde muss als langweiligstes Spiel bezeichnen. Aber du hast ja völlig recht. Widerspricht er nicht. Ja, 2-0 für IB.
Also langweilig ist es ja nicht gewesen. Es ist ja etwas gelaufen.
Genau. Ja.
Und was mir aufgefallen ist, und das gebe ich in letzter Zeit allgemein, ein bisschen, es sind wie, eben, wir haben das auch schon angesprochen, es sind so Matches, die extrem unterschiedliche zwei Hälften haben. Und das ist eben bei dem Spiel. Man hat das Gefühl gehabt, Basel hat in der ersten Halbzeit recht gut dagegen gehabt. Voll. Und in der zweiten Halbzeit hat IB schnell einen Gang höher geschaltet und gesagt, schaut, so läuft's. Und ja.
Ja, aber das ist das, wo IB schon die ganze Saison zeigt. Es hat wenig Spiele, wo sie wirklich 90 Minuten am Ball, beziehungsweise den Gegner an die Wand drücken. Aber sie sind einfach dann dort, wenn sie braucht, und zwar komplett humorlos, aber einfach begnadet. Und das ist das Mal auch wieder gewesen.
Ja, ich frage mich dort, es ist natürlich auch immer schwierig, oder jetzt für jemanden wie IB dort noch den Volldruck zu haben. Oder? Und ich weiss jetzt nicht, wie die Halbzeitansprache war von Jerry Seoane, ob er dann gesagt hat, ja Jungs, wir werden uns nie gefallen, dass wir irgendwie die Meisterschaft verfälscht haben oder irgendetwas so. Aber finde ich noch recht schwierig, als Spieler sich dann so zu motivieren, so rauszukommen. Das ist dann eindrücklich gewesen. Also eben, mich hat es gedacht, Basel hat es wirklich sehr, sehr gut gemacht. Eigentlich die ersten, ja, 60, 65 Minuten eigentlich. Und nachher, ja. Also ich würde sagen, halt, das erste Goal, ja, ist schön gemacht gewesen, aber einfach Glück. Und das zweite Goal ist einfach, mal wieder eben meine Lieblingskategorie, Ballverlust im Spielaufbau, wo dann einfach fast jeder Mannschaft das Knick bricht, wenn das passiert.
Ja, und ich meine, es war die erste Niederlage unter dem Rahmen gewesen. Ich habe jetzt aber nicht gefunden, dass die letzten Siege, die sie gefahren haben, vor allem innen, also wie gesagt, sie haben es ja immer verdient, das ist gar keine Frage, aber ich habe das auch schon gesagt, sie haben einfach vor allem mit Stocker und Gabriel vorne zwei, wo die Fehler, die andere gemacht haben, einfach gnadenlos ausgenutzt haben. Und das länger in dieser Liga auch zum Zweiten
werden. Und bei GB auch, sie haben auch Möglichkeit gehabt. Einige haben es wunderschön rausgespielt gehabt. Also wenn es dort dann klopft, dann...
Ja, aber das Mal ist eigentlich genau umgekehrt gewesen. Das Mal ist genau das ihnen passiert. Und gegen IB länger das halt eben nicht. Aber das länger halt gegen, eben, was tut es gegen Luzern, gegen weiss ich wer, dass sie da auch Servet und so weiter, was wegballert haben. Alles eigentlich geschenkte Dinger gewesen. Und gegen IB kommst du halt nicht über. Das ist halt einfach nochmal eine andere Klasse. Und es ist aber schon noch krass, wenn du, also ich habe eigentlich auch Basel nicht so schwach gesehen, also eigentlich relativ gut, aber wenn du schaust, so, ich habe das heute im Tagesanzeiger gelesen und habe es nicht geglaubt und habe dann auch nochmal schnell nachgeschaut, ist tatsächlich so, Schüsse aufs Goal sind von Basel 3 gekommen und von IB 19, beziehungsweise Tagesanzeiger schreibt 21, aber ich habe da bei mir 19, und das ist ja schon krass, also das heisst einfach, dass gegen vorne nicht allzu viel gelaufen ist.
Ja,
so richtig effektiv. Ja, oder eben wirklich aufs Goal sind sie nicht wirklich gekommen. Ja? Also sie haben nicht so riesige Chancen gehabt, das schon nicht. Aber
ich glaube, der Enzo Meh hat eine Chance gehabt, oder? Also aus meiner Sicht hat der Enzo Meh dort eine Chance, oder zwei Chancen. Gabriel natürlich auf dieser Seite ganz am Anfang vom Spiel irgendwie. Mich hat es einfach gedacht, bei diesen zwei Goalen hat einfach IB irgendwie auch noch einmal irgendwie eine hohe Geschwindigkeit aufgenommen. Sehr untypisch für Berner, aber bei beiden sind irgendwie, ist es fast, ja, ist sehr typisch, aber nein, ist es irgendwie ein bisschen schnell gegangen für Basel, hat es mich gedacht. Eben der eine dort auf der Aussenbahn, wo die Flanke reinkommt von Maceiras, sind sie ein bisschen überfordert gewesen. Und nachher Mambimbi, muss ich sagen, gefällt mir in der letzten Woche sehr gut.
Habe ich jetzt gefunden, das ganze Spiel sehr stark gewesen, nicht nur beim Goal, ja.
Ja, mega, 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 ja.
Hat sich auch noch ein recht interessantes Duell geliefert mit dem Pedretta, glaube ich, von Basel. Die haben sich, glaube ich, recht gern, die zwei.
Ja, so kommt man sich manchmal näher, ja.
Genau. Du hast den Ensamé angesprochen und du hast den Cabral angesprochen. Das sind Nummer 1 und Nummer 2 in der Torschützerliste. Wir gehen weiter im nächsten Spiel mit Nummer 3.
Boah, jetzt aber.
Torschützerliste. Und ja, eben. Ein Spiel, das um Europa geht. Wer hätte das gedacht vor zwei Wochen, dass der FC Luzern in dieser Situation noch um die Europa-Cup-Plätze mitspielt? Aber 4-5 Siege in Serie und ja, auch Servet hat müssen darunter leiden, wobei ich ganz ehrlich muss sagen, also erste Halbzeit, ich weiß nicht, wie man das mit dem Kern Gegengoal kann überstehen, aber ja.
Also ich kann es sehr gut erklären, wie man das ohne Gegengoal überstehen kann.
Ja, unbewegen von Servet, ja.
Nur, also ganz ehrlich, das war wirklich gesündigt gewesen, bis irgendwie... Ja, irgendwie bis nach der Halbzeit haben sie einfach nur gesündigt und eigentlich müsste ich Minimum 2-3 Goal machen dort eigentlich als Servet, aber ja.
Ja, wobei eben auch der Goalie vom FCL natürlich 2-3 Mal
großartig, ja.
Das Ding pariert gegen den Imeri, also ich meine, den sieht er ja gar nicht, ich weiß nicht, wie man das
machen. Ja, das ist eindrücklich.
Wenn du sagst Schwäche von Servet, für mich ist Servet im Moment recht schwer einzuschätzen. Also ich meine, sie sind immer noch dort oben innen, aber wenn jetzt in den letzten Spiel, also sie haben ja das wirklich schlechte Spiel gegen Basel gehabt, dann haben sie gegen Sion verloren und dann haben sie zweimal wirklich gut wieder gespielt. Gegen Lugano und IB.
IB geschlagen als genau. Einzige Mannschaft in dieser Saison.
Richtig. Aber dann irgendwo, was wir jetzt am Wochenende gehabt haben, oder es war unter der Woche, genau, Cup-Halbfinale, gegen St. Gallen verloren, wo ich wieder gefragt habe. Aber das ist ja nicht das Servette, das dort oben steht, obwohl sie ja schon gut, also schon nicht schlechter gewesen sind als St. Gallen. Aber es ist, ja, es ist eigentlich wirklich schlecht gewesen. Und jetzt wieder gegen Luzern. Also, ich weiss nicht, ob die am Schluss nach diesen drei Spielen auch noch dort oben stehen. Weil für mich sind sie im Moment extrem unkonstant auf den letzten Meter.
Ich weiss nicht, ob ihr das Interview gehört habt von. Ja, das ist sein, eben Goalie. Mega.
Vom Goal.
Ja, also das Interview vom Goalie, vom Frick, ist ja recht krass gewesen auf Blue dort, wo er über die Mentalität hergezogen ist. Und ich musste so sagen, wow, okay, eben, man sieht schon, oder, dass nicht alles einfach jetzt rund läuft. Aber so schlimm hätte ich es jetzt nicht gesehen. Hat mich ein bisschen erstaunt, dass er da jetzt so auf den Tisch gehauen hat und gesagt hat, es regnet mega auf, dass man immer jammert und nicht den Ball nachher säckelt, immer irgendwie faul fordert.
Küchelt,
genau, ja.
Ja, aber wenn du,
ja, aber
das ist gut, wenn du willst, ein Beispiel,
ja, nicht.
Ja, und wenn du willst, ein Beispiel für Mentalität auf dem Platz, dann ist es 2-0 von Luzern, wo der Alunga dort dem Gegenspieler den Ball abluchst, absolut einfach und nachher kann easy mit reinflanken und dort wird nachher abgeschlossen. Das ist.
Ja, das war notabene der Captain, der Sotti, der eigentlich auch das Gefühl hatte, eine richtig gute Saison, wo immer für hinten gestanden ist, mit einer Dominanz, wo sehr defensiv gut gestanden ist. Und ja, jetzt unterlaufen ihm sättige Fehler, das ist irgendwie schon speziell.
Mhm. Ja, und nachher
im Prinzip. Vorher geht er gar nichts mehr. Und, ja.
Und nachher der Konter, bin klar, es ist ein 3-0. Das ist dann immer, dass du einfach hinten aufmachst, aber das geht auch zu einfach dort.
Ja, ja. Also
ich muss auch also sagen, das 1-0 von Ugrinic, ich weiss nicht, der haut mit rechts und mit links die Bälle so rein. Ich weiss nicht, ich glaube, schon lange keinen mehr gesehen auf einem Schweizer Fußballplatz, der zwei sättige Füße hat.
Ja. Also so weitschussmässig, das ist.
Ja,
der
hat ja, ja nur noch geschossen.
Ja, also eben, manchmal ist der. Eines war fast ein bisschen zu viel gewesen, irgendwie. Er hat eines noch können, zurückspielen, aber eben, und hat er auch ein bisschen überhascht. Manchmal schießt er, aber eben, ich meine, man kann jetzt wirklich gar nichts sagen, wie der sich gemacht hat in dieser Saison. Ist wirklich eindrücklich und er hat letztens in einem Interview gesagt, er hat jetzt ein bisschen Kraft aus den Schüssen rausgenommen, dass sie ein bisschen genauer sind. Ja, ich wäre immer noch froh, wenn ich Kraft aus dem Schuss nehme und so einen hohen Hammer hätte.
Es ist aber auch lustig, wenn er jubelt, dann ist wirklich voll der Hulk. Ein Uhurenviech ist der Typ.
Yeah.
Also so ein bisschen, nicht ganz, aber so ein bisschen in Stil Gabral. Einfach ein Uhurenviech.
Yeah. Ja, er hat ja zeitlang wirklich Mühe gehabt, dort bevor er ausgelehnt worden ist, als er sich nicht so durchgesetzt hat bei Luzern. Ich habe gemeint, er war dort relativ oft verletzt gewesen und hat recht viel im den Muckibude verbracht. Und manchmal hat er dort ein bisschen auf die Schnelligkeit geschlagen. Und ich glaube, jetzt hat er eine gute Mischung gefunden.
Fabio, du hast doch im gleichen Jugendverein, ja, also in der Jugend im gleichen Verein gespielt.
Wieder laut.
Du hast doch im gleichen Verein gespielt, oder? Wie er? Du hast aber nie mit ihm zusammengespielt.
Absolut, dort wird man einfach ein Hurentier. In der Jugend habe ich noch nicht mit dem Verein gespielt. Also erst später.
Okay.
Aber eben, man sieht es uns ja an, oder? Beiden.
Ist, glaube ich, Zeit, um den Match zu wechseln.
Ja. Nein, ich muss sagen, er hat ja Angebot von ausländischen Vereinen anscheinend und das wird gemunkelt und so weiter. Und darum gehen wir jetzt ins Ausland zum nächsten Match und wir neigen, wir gehen langsam Richtung Abstiegskrimi und wir gehen auf Nizza. Nein, Entschuldigung, es tut mir leid, wir gehen natürlich auf Lausanne. Und dort hat.
Ich habe schon zu Vaduz gescrollt, verdammt, ey.
Nein, FCZ Lausanne nehmen wir noch mit.
Ja, ja.
Auch ein spannendes Spiel, wieder mit komplett zwei verschiedenen Hälften.
Hart für FCZ, also muss man schon sagen, irgendwie, also wenn 2-0 führst, so schnell, nachdem das bis in die Halbzeit kannst du heben.
2-0, sag 2-0, merkst
etwas, 2-0. Ja. Übrigens, das habe ich mir noch aufnotiert, Marquesano hat in der Halbzeit hat er ein Interview gegeben, und er gesagt hat, ich habe dann noch müssen lachen, hat er gesagt, ja, es ist 2-0, also natürlich ist auf das angesprochen worden von der Moderatorin, er sagt so, ja, es ist sehr gefährlich, wenn die anderen drei Goalschiessen gewinnen sie, und ich so dachte, hey, bitte, ey, was für eine blöde
Sache. Ist aber gut,
ja. sie haben jetzt drei Goal geschossen, aber ja, zwei sind es trotzdem noch geworden.
Ja, also ich meine, schlussendlich ist ja dann einfach der Elfmeter der Gamechanger gewesen dort.
Ja, es ist sau blöd gelaufen dort.
Und eben, aber ich meine, man muss auch
sehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, Servet hat die FCZ zweite Halbzeit an der Wand gespielt.
Du meinst also, Lausanne?
Dass sie eigentlich nur zwei Goal geschossen hat. Ja, Lausanne. Lausanne hat sie in der Wand gespielt. Und sie hat, also Zürich hat für mich keine Chance gehabt. Ich habe den Match geschaut auf Blue und muss sagen, also, es ist hochverdient und sie hätte sogar noch ein 3-2 müssen schießen. Lausanne war so überlegen gewesen.
Ja, das hat ja...
Ja, schon krass irgendwie, dass sie halt einfach die Leistung nicht über 90 Minuten bringen können, oder? Und ich meine, das ist ja das, was der Rizzo immer so verdammt hässig macht. Und ich weiß auch nicht...
keine Mannschaft in dieser Liga, kenne ich. Außer IB vielleicht.
Ja, aber ich meine, da musst du irgendwie deinen Spielstil irgendwie ein bisschen anpassen. Ich meine, der FCL hat es dann auch irgendwann geschafft, zu sagen, wir hören jetzt einfach mal auf, pressen, gehen ein bisschen mehr in die eigene Hälfte zurück. Irgendein Adaptieren von einem Spielstil, muss man irgendwie sagen, muss doch irgendwie in einer professionellen Liga möglich sein. Und wenn nicht magst, dann, ja, weiß auch nicht. Du kannst fünfmal wechseln, mein Gott, ey. Also, ja. Also, ich weiss echt nicht mehr. Also.
Aber der Rizzo hat ja dann eigentlich das richtig gemacht. Aber er hat dann umgestellt auf ein 5-3-2, hat defensiv ein bisschen gestärkt nachher. Und dann hätte man auch nicht mehr wollen, als das 2-2 verwalten, weil er einfach realisiert hat, dass wenn wir froh sind, wenn wir diesen Punkt noch heimnehmen. Aber ich meine, jetzt in dieser Situation in Dreier landen, wäre so immens wichtig gewesen für Zürich.
Ja. Das wär's.
Und eine schnelle Frage an euch, ist das pure Arroganz oder ist das geschickt, Trainer Contini nicht mehr verlängern, wo die Mannschaft aufgebracht hat, wo mit ihnen den Klassenerhalt hat?
Sind wir ehrlich, es kommt irgendeiner aus Nizza, irgendeiner, der näher dort dran ist, wird vorher gestellt, so wie es bei GC ist.
Ja, aber das ist aber schon relativ klar. Also das ist in Nizza zumindest schon vermeldet worden, dass es, glaube ich, der Assistenztrainer, also, der momentane Sigi, der hat aber auch schon Schweizer Erfahrung, ist da irgendwo auch in der zweiten Liga irgendwo schon rumgegümmelt und hat auch als Trainer sogar schon irgendwo, ich weiß nicht wo genau, geschafft, aber ja. Vor allem in Welschen.
Also habe ich gar nicht gewusst, aber ja, macht Sinn. Also, meine, ganz ehrlich, ich glaube halt wirklich, du musst die positionieren ihre Leute da. Und ich finde es schade für Contini, aber es ist absehbar gewesen.
Ja, und schlussendlich, wir sagen Nizza, das ist natürlich schon richtig. Aber es ist, letztendlich ist es einfach Ineos hinten dran, die Firma. Also, und denen gehört halt Nizza auch. Und das ist halt wie, Nizza ist genauso ein Teil von dem Konstrukt, aber sie sind natürlich die profitieren dann unter dem Strich. Und ihnen entspricht offenbar der Contini nicht ihren Ansprüchen. Und das, ja, ich finde es auch schlimm, weil das Lausanne hat ja eigentlich nichts mehr zu tun mit dem alten Lausanne. Das ist jetzt wirklich einfach die Firma. Man hat ja am Anfang ja das Logo wechseln und alles. Das hat man ja nicht geschafft. Aber das ist wie jetzt eigentlich eine Firmenmannschaft geworden. Und dass sie natürlich sagen, okay, wir bringen vor allem junge Spieler, wir haben die und die Ansprüche. Der Trainer war gut für den Teil von unserem Plan, bis wir mal aufgestiegen sind und bis wir uns etabliert haben in der obersten Liga. Und jetzt haben wir ja andere Ansprüche und jetzt brauchen wir einen anderen Trainer. Ja, das ist aber jetzt ein Punkt, wo bei mir schon so ein bisschen der Fußballromantiker versus, ich finde, also ja, wenn du das Projekt jetzt anschauen, musst du sagen, okay, ja, es macht irgendwo Sinn, aber das sind halt nicht mehr, die Fußball als ein Projekt anschauen.
Es kann natürlich aber auch eine Chance sein. Oder? Ich meine, dass
wir gehen jetzt weiter. Ja. Wir gehen jetzt weiter.
Ist gut.
Und zwar vom einen an die Boden zu dem,
was Fabio, ich tue dir ganz, ganz ungern deine Dings unterbrechen, aber eine Sache muss ich da wirklich noch sagen. Und zwar ist das für mich das Goal von dieser Saison gewesen.
Ja,
natürlich.
Scorpion.
Wir können nicht ohne das weiter. Das war unglaublich geil gewesen. Wirklich mit den Hacken.
Ich glaube, er ist schon umgekehrt, oder? Nein, ist schön gewesen.
Ja.
Aber es ist typisch für ihn, oder? So viel vergibt er immer. Und die macht er dann. Eben, er würde aus meiner Sicht lieber ein bisschen die einfacher mal machen, aber er hätte wahrscheinlich noch ein paar Goal mehr. Jetzt darfst du weiter.
Apropos einfache Goal schießen, wir kommen zum FC Vaduz.
Ja.
Und was, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das Gefühl gehabt, es ist die ganze Saison vom FC Vaduz in ein Spiel reingepackt. Und zwar der Čiček trifft den Pfosten oder irgendein Aluminium-Ding. Wobei, diesmal ist er jetzt noch rein. Und der Dings nach einem Standard macht jetzt noch ein Goal. Also es ist wirklich so die ganze, alles was positiv ist oder was sie sich erkämpft haben, ist in diesem Match einfach stattgefunden.
Oder ist wieder positiv geworden, oder? Also, genau, weißt du, das gemeint hast, oder? Ja. Eben, der Schmidt nach zwei Fehlern wieder ein Goal. Hey, also gut, Goal. Das ist natürlich auch fragwürdig, natürlich. Erstens eben, kein Eckball, das muss man immer noch sagen. Dort verstehe ich nicht ganz, wieso dass man irgendwelche Kameras im Stadion hat, aber
Ja,
aber ist eben.
Ja, und, dann, ja.
Und 2-0 ist ja dann schon eine Ecke.
Mit dem Ball im Strafraum. Niemand macht irgendetwas. Eben, niemand macht etwas, der Ball in der halben Stunde in dem Strafraum. Rein und
ja.
Am Schluss hat man den Schmied ja, noch irgendwie auf seiner. Dürfte auch nicht passieren.
Nein.
Ja, aber sie machen, sie aber halten die Liga extrem spannend. Also. Das ist geil.
Ja, absolut.
Und ja,
Lugano. Ich meine, in Lugano gewinnen, der Frick hat es nach dem Spiel gesagt, sie haben, glaub, er hat glaub, als Spieler und als Trainer noch nie in Lugano gewonnen. Wir wissen, wie schwer das ist. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, denen geht der Pfupf aus, diesen Luganesi. In der letzten, jetzt, also, wäre in der Tür gereicht, schon fast.
Gut, ja, lustig ist ja gewesen, nach dem Spiel hat Schmid, glaube ich, noch gesagt, dass sie ja sehr viel hinten nachgelaufen sind, viel ohne Ball gewesen sind. Aber es ist mir eigentlich gleich, wenn sie den 2-0 gewinnen. Und es ist irgendwie schon, aber ich meine, diese sind ja eigentlich viel mehr gelaufen. Also, was tut es jetzt rein optisch? Ich kann es nicht mit Zahlen beleiten, aber ja, also es, ich kann es mir manchmal nicht ganz vorstellen, wieso jetzt Lugano da Puste ausgeht.
Also, ich habe da die Zahlen vor mir. Ich weiss, es gibt, man kann immer Streit über die Aussagekraft von so Statistiken, aber Ballbesitz ist Lugano 63-37%, also 63% bei Lugano. Schuss insgesamt 21-12 für Lugano und Schuss aufs Goal 6-4 für Lugano. Also in allen Statistiken sind sie vorne. Sie haben bedeutend mehr gemacht für das Spiel. Und das ist ja das, was man eigentlich früher gesagt hat, kann Lugano nicht. Klar, was du betreibst, hat noch ein bisschen extremer, das, was man Lugano immer vorgeworfen hat.
Ja.
Ja, gut, ja,
also der Jakob Baci ist recht. Ja, machen wir doch vorwärts, ist gut. Nein, machen wir vorwärts, ist gut. Ich lasse mich da alle überzeugen.
Es gibt ja noch ein Spiel in dieser
es gibt
Runde,
so viel.
Wo man muss ganz ehrlich sagen, wo ja,
ich bin aus der
Socke gehauen hat. So einen Match 3-0 verlieren daheim, ich weiss nicht. Darfst du einfach nicht?
Ja, St. Gallen hat jetzt nicht gerade seinen Riesenlauf, muss man schon sagen. Ja, und
hey, die haben seit 6 oder 5 Spielen kein Goal mehr aus dem Spiel geschossen. Und das einzige Goal, das sie geschossen haben, ist das, was ihnen Vaduz geschenkt hat. Also sie haben ja Chancen, sie haben riesen Chancen. Es ist, es ist zum Davonlaufen, wenn du Stürmer bist oder Fan bist vom FC St. Gallen, ich weiß nicht.
Das ist das, was ich mir überlegt habe, beziehungsweise auch denotiert habe während dem Spiel. Ich finde, eigentlich kann man das wirklich dem Zeitler und seinem Team hoch anrechnen. Sie haben die Philosophie, wir pressen nach vorne, wir suchen Abschlüsse, wir stehen uns nicht hinten rein und sie bleiben bei dem. Das ist ja das, was man eigentlich als Zuschauer auch sehen will. Es ist Spektakel, wenn man ihnen zuschaut. Manchmal in der Aggressivität gehen sie ein bisschen drüber. Aber eigentlich ist das ja schön. Nur ist das jetzt genau die Frage und ja, vielleicht tue ich jetzt auch ein bisschen vorgreifen, irgendwo mit so einem gewissen Fazit. Aber ist das vielleicht genau das Problem, dass es das einfach wie nicht mag leiden? Also, dass wir jetzt einfach sagen, so, jetzt sind wir in einer Situation, jetzt müssen wir unsere Ideologien da einmal hinten anstellen und jetzt geht es einfach wirklich ums nackte Überleben. Und das, was man so sagt, kann eine Mannschaft Abstiegskampf, heisst eben wahrscheinlich auch, kann man mal so ein bisschen, ja, bei uns gesagt, vom höheren Ross, aber wir sind halt die, die pressen, auch mal ein bisschen weg und dann halt sagen, jetzt spielen wir auch schmutzig und jetzt stehen wir halt auch einfach mal hinten rein und schauen, dass wir irgendwann das 1-0 schießen und dann ist fertig. Das machen wir nicht mehr.
Also der Fakt ist, und das ist mir aufgefallen, genau das geht ein bisschen da rein, der Abstiegskampf und mit dem Pressen in der ersten Halbzeit hat St. Gallen das hervorragend gemacht. Und in der zweiten Halbzeit ist ihnen vor dem Pressing sehr wahrscheinlich Kraft ausgegangen, weil alle 3 Goal, die der FC Sion geschossen hat in dem Spiel, sind über die Aussen. Und dort ist der Aussenverteidiger von St. Gallen, entweder einer ist der rechts gewesen, der Muheim, und ich glaube zweimal der linke, der einfach im Schilf steht, der nicht hinten herkommt und völlig überrascht wird. Und ich glaube, das ist schon auch ein Ding, dass die Aussenverteidiger so hoch stehen beim Pressen, dass sie ja dort stehen und dass sie dann genau mit so einfachen Ball, mit einfachen Mitteln überlaufen werden. Also es ist schon ein Zeichen dafür, dass man einfach auf dem beibehalten und irgendwann mag man den halt nicht mehr als Außenverteidiger und dann kommt man nicht mehr zurück und dann passieren so Fehler. Und alle 3 Goals sind genau so passiert.
Ja, aber dann ist es einfach reine Dummheit, muss man sagen. Also ich hätte jetzt ihnen noch ein bisschen Pech angegeben, weil irgendwie dort in der 10. Minute, wo sie einen Lattenschuss hatten vom Ruiz nach einem Eckball, nach einem Freistoss, glaube ich, dort hätte eigentlich müssen, aus meiner Sicht eigentlich schon die rote Karte gezückt werden gegen Sie.
Ohne Frage.
Ja, ich meine, sorry, dann ist nach 10 Minuten einmal mehr und dann ist das Spiel anders, oder? Das ist einfach ärgerlich, dass man einen VAR hat und einfach über so Sachen nicht diskutiert oder, also ich weiß gar nicht, ob er angeschaut worden ist, ehrlich gesagt, aber dann hört es für mich dann auch irgendwann auf, wie sinnvoll das ist, wenn du dort einfach nur Nilpen hast, die vor dem Fernseher hockt, muss ich auch sagen, ja, habe ich Mühe damit, natürlich. Aber du hast recht, absolut, wenn 3 Goal gleich passiert, ist für mich irgendwann ein bisschen Dummheit, wenn du irgendwie sagst, du, schau, wir lassen uns so oft verwünschen. Weil dann musst du irgendwie Minimum oder spätestens nach dem zweiten Goal sagen, ja, unsere Aussenverteidiger sind langsam durch.
Ja.
Entweder auswechseln, obwohl sie dort nicht mehr viel, muss man auch sagen. Es ist schon
ein bisschen schwierig. Ja, wenn der Karl noch ein bisschen schneller gewesen wäre, dann hätte es vorher schon gekachelt und dann hätte er gar nicht mehr den mögen stoppen. Also, dann wäre er zweimal live aufs Goal gelaufen.
Aber die Dummheit, die du ansprichst, ist in meinen Augen das, dass du eben nicht fähig bist, den Spielstil zu antizipieren. Also, das heisst, antizipieren, so heisst das Wort richtig. sprich eben, dass du dann auch nicht von dem wegkommst und selbst, klar, du bist irgendwo hinten, du musst hinten auch aufmachen, weil du bist in dieser Situation, du musst gegen Sion gewinnen und dann ist aber halt wirklich einfach das Problem, ja, du hast ja schon Stürmer, die sind aber einfach im Moment, also jetzt kannst du wieder fragen, ist es Pech oder haben sie halt einfach auch wirklich die spielerische Klasse nicht, wo auf der anderen Seite dann eben Waro hat, wo wir nachher auch noch schnell darüber reden müssen. Und dann kannst du aber halt einfach nicht mit den Verteidigern so weit führen kommen, dass nachher der Fasli allein ist und dann halt entsprechend, ja, also ich würde ihm jetzt nicht viel Vorwürfe machen. Er hat das gemacht, was er hätte können und dass er die Rote einzieht, wenigstens die zweite, ja, also was hat machen.
Ja, aber notabene, ich meine, in der 47. und in der 55. Minute, als hinten eigentlich blank offen bist, muss ich irgendwie so sagen. Also,
genau, das meine ich.
Meine, klar, musst du irgendwie musst auf das 1-0 reagieren, aber das ist ja nicht so, dass du eigentlich komplett die Offensive eingehst, wenn du 1-0 hinten bist. Also,
und jetzt ja, voll. Und jetzt haben wir auf der anderen Seite in meinen Augen einen Gegner, der zeigt, wie man es machen kann. Einen neuen Trainer mit dem Walker und er, der, glaube ich, eine Liebesbeziehung mit dem Waro eingeht, weil das funktioniert so gut. Aber letztendlich, was macht er mit dem Waro? Er stellt ihn dort hin, wo er auch in seinem Alter noch gut ist. Der muss keine Sprints mehr machen, der muss nichts. Ich habe mir auch da wieder, sorry, Statistiken nicht, ja, ich habe mir mal geschaut, wo er so gestanden ist, wie das er sich so bewegt hat. Und im Strafraum innen, also eine hohe Goalie, dort hat es wahrscheinlich ein Loch jetzt im Boden, weil der hat sich nicht gross dort wegbewegt und ist aber genau dort, wo er die anderen Spieler wissen, wo das er steht. Er ist gross, er ist technisch begabt. Das haben wir ja gesehen bei allen Goals. Er kann den Ball einfach dann auch noch an den Verteidiger oder am Goalie vorbeizirkeln. Und so ist er Gold wert und entsprechend das System auf ihn ausgerichtet. Und so funktioniert es.
Nein, er hat vor allem einen Partner nebenan, der ihm auch hilft. Das hat er bei IB schon gehabt. Und das hat er jetzt auch wieder beim FC Sion. Sie spielen mit 2 Stürmern. Ich meine, den Waro könntest du eigentlich allein als Stürmer bringen. Und der würde eben dann nicht so gut reüssieren, wie er jetzt das macht. Und er braucht den Karl nebenan. Das funktioniert super. Und ich glaube, das hat der Walker geschnallt und das hat der Vorgänger nicht geschnallt, oder keine Ahnung. Aber ja,
also es ist gibt, auf jeden Fall ja, ich gebe dir da recht, also gibt er absolut recht, aber beim einen Goal hat er bewiesen, dass er nicht nur jemanden nebenzu braucht, irgendwie, wo der Girgic einfach aus meiner Sicht fast blind den Ball irgendwie einfach aus dem Halbfeld reinhaut. Und was er dann macht, das ist schon noch höhere Klasse. Ja,
aber da hat es noch eine Girgic und eine Dossetti. Und ich meine, das ist einfach Qualität, die vorhanden ist. Und die dürften niemals um einen Abstieg spielen mit dieser Qualität. Und der FC St. Gallen eigentlich auch nicht.
Richtig.
Aber wenn man so weit denkt, dann dürfte eigentlich keine Mannschaft um einen Abstieg spielen. Irgendeiner muss aber absteigen. Genau. Ja. Wenn wir sonst noch kurz schnell ein Dings machen, Vorschau, wie es könnte weitergehen. Traut sich da jemand von euch?
So ein bisschen Prognosen setzen.
Ist nicht so einfach.
Ja, also für mich muss ich sagen, so vom also was ich in dem Moment kann sagen, ich kann ja auch nicht hell sehen, aber wenn man so ein bisschen das Power-Ranking anschaut, dann hat St. Gallen klar die schlechtesten Karten. Das.
Also wenn sie jetzt den Match direkt begegnen, jetzt gegen den FCZ verlieren, dann wird es richtig, richtig eng. Ich glaube, von dieser Partie hängt relativ viel.
Ja, würde ich gleich sehen. Also ich glaube, Zürich-St. Gallen, das ist der entscheidende Match. Also ich glaube, die Mannschaft, die dort den Sieg landet, ich sage nicht, dass die sicher draussen ist, aber steht sicher schon sehr, sehr gut da. Sicher, wenn es um einen Direktabstieg geht. Das Schlimmste, glaube ich, für die beiden Teams wäre wirklich ein Unentschieden, weil ich gehe wirklich davon aus, wenn die ein Unentschieden machen, könnte ich mir noch vorstellen, dass sogar die zwei Teams auf die letzten zwei Plätze fallen. Und das wäre ja, stell dir vor, St. Gallen, Zürich auf einem von diesen letzten Plätzen, das wäre heavy.
Ich glaube das nicht, weil ich glaube, die nächste Runde, die wir jetzt ansprechen, hat Vaduz gleichzeitig gegen IB. Dort gehe ich nicht davon aus, dass sie punktet. Sion hat gegen Luzern. Mhm. Sion ist für Luzern immer ein eckiger Gegner, aber Luzern hat einen extremen Lauf. Und wenn die beiden dort unten nicht punkten und St. Gallen und Zürich machen das Unentschieden, dann ist noch nichts angebrannt. Und nachher schauen wir weiter, was wir noch haben. Dann hat, da schnell schauen, da Zürich hat nachher oder Basel. Das ist nicht geil für Zürich.
Nein.
Vaduz, Servet, ja, wie man gesagt hat, Servet ist eine rechte Wundertüte.
Sia Lugano. Lausanne.
Was können wir jetzt? Jetzt können wir darauf, dass in dieser Liga einfach keine Prognose kannst machen, weil jeder kann jeden schlagen, außer IB. Also außer du heißt Servet. und die,
ja, aber ich glaube, letzte Spiel. Ich glaube, eine Mannschaft mit einem roten Shirt steigt ab direkt. Das ist meine Prognose. Eine Mannschaft mit einem roten Shirt steigt ab direkt.
Hat St. Gallen ein rotes Auswärtsshirt?
Nein. Der Goalie vielleicht. Ja, also die letzte Spieltag vielleicht noch schnell, weil das wird ja dann dort sein, wo dann vielleicht die Köpfe rollen.
Ja.
Dann hat Servet gegen, also St. Gallen spielt gegen Servet. Vaduz gegen Zürich.
Zürich-Vaduz.
Das könnte unter Umständen noch recht spannend werden. Ja. Also dann haben wir sie dann wirklich nochmal dort so ein bisschen zusammen. Mhm. Und Sion gegen Basel.
Sion spielt gegen Basel.
Ja, und irgendwann schon ein Cup-Final dazwischen und dann eine Mannschaft muss dann noch ein paar anspielen. Es wird interessant.
Habt ihr auch noch Prognosen? Oder habt ihr die vorher schon mehr oder weniger in dem, dass ihr mir zugestimmt habt, gemacht?
Ich habe gesagt.
Aber ich habe, ja. Aber er hat gesagt, einer mit einem roten Shirt. Okay. Und ich habe gesagt, ich glaube nicht, dass Zürich St. Gallen könnte runterfallen. Also dass die wirklich um die letzten zwei... Weil einfach vom Power-Ranking her die eigentlich, sind die unter Vaduz und Sia. Und ja, ich könnte mir wirklich vorstellen, dass die noch unten mitmischeln.
Jetzt haben wir
glaube,
das Problem,
Jetzt haben wir das Problem,
dass die nächste Runde ja ist, wenn das da ausgestrahlt wird. Das heisst, die Hörer wissen schon bedeutend mehr, als wir Dublin im Moment wissen. Aber ich würde gerne mal ein bisschen vorausschauen.
Aber die Abstiegsmannschaft, glaube ich, eher am Mittwoch spielen, nicht? Also außer Vaduz.
Außer Vaduz, ja.
Also die schnellen Hörer, die sind unsere Liebsten.
Genau.
Ja, doch, mal. Würde ich sagen, lassen wir doch das, die Schweizer Liga, und widmen uns etwas anderem.
Ja, gehen wir zum Thema. Ja, das Thema von der Woche, es hat es in der Schweiz auch schon gegeben. Es war eines der ersten Mal, wo ich das so gehört habe. Und es ist in der letzten Zeit immer wieder ein bisschen eine Diskussion geworden. Es geht nämlich um die Ablösesummen für Trainer. Und meine Frage zu euch, so zum Einstieg, ist jetzt endlich eine Wertschätzung, die die Trainer bekommen, weil sie auch das höchste Risiko eingehen? Oder ist das einfach eine weitere negative Entwicklung im Fußball, wo man sagt, ja, jetzt verdienen dann noch die eben noch Trainer auch noch, also verdienen, ist jetzt übertrieben, kommen jetzt auch noch so eine grosse Ablöse
über? Lohn haben sie, glaube ich, vorher schon bekommen, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das...
Lohn haben sie vorher schon ein bisschen bekommen, genau. Aber was ist
und Handgeld haben sie auch.
Alles, ja. Nein, die Frage ist dann, ist das eine negative Entwicklung, die gefährlich kann sein, also am Schluss irgendwie der Physio auch noch irgendwie für 2 Millionen noch immer abgeworben wird.
Das Maskottchen. Ja. Ich warte nur darauf.
Ja, wie ist eure Meinung dort? Oder wie steht ihr allgemein zu dem, dass man für einen Trainer Ablösesummen zahlt?
Also ich glaube, das ist die von mir aus gesehen die logische Entwicklung. Wenn man Spieler hat, die vertraglich an einen Verein gebunden sind und man die aus einem Vertrag rauskaufen kann und für das muss eine Ablösesumme zahlen, finde ich, ist es ja für einen Trainer dann in diesem Fußballbusiness eigentlich auch so, wenn du im Vertrag inne bist und dich jemand will, unbedingt, dann soll er für das zahlen. Also ist von mir aus gesehen die logische Entwicklung. Ob ich jetzt das gut finde oder nicht, ist eine andere Geschichte.
Ja, also für mich ist der Trainer der wichtigste Mann im Team. Er hat einen gewissen Managementstandard und entsprechend ist für mich völlig logisch, dass er für den auch gezahlt wird. Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht, dass es so spät jetzt erst so ein bisschen die Ausmaße annimmt. Und eigentlich müsste ich als Verein, würde ich glaube, also ich könnte ein paar Beispiele von Trainern, die unterwegs sind oder wo den Verein gewechselt haben, wo ich gedacht habe, dort müsste jetzt eigentlich richtig ins Portemonnaie gegriffen werden. Und wenn dann für den Stürmer oder den Mittelfeldspieler dreimal mehr gezahlt wird als für den Trainer, sehe ich das Verhältnis nicht so ganz.
Mhm. Ich fände die Umkehrlogik noch geil, wenn man dann auch sagt, dass man bei den Spielern anfängt und sie einfach rausschmeissen, wenn sie ihre Leistungen nicht bringen. Das fände ich aber auch noch cool.
Ja, das wäre genau auch eine Frage, oder? Weil man hört jetzt immer wieder so, ja, nein, ist klar, eben der wichtigste Mann im Club bringt die Philosophie mit. Eben am Schluss spickt man ihn aber trotzdem vielleicht sogar mehrmals in einem Jahr. Nach relativ kurzer Zeit, wo die Mannschaft nicht mehr erreicht wird, wie man so schön sagt, ist für mich einfach irgendwie so ein bisschen, steht ein bisschen im Widerspruch, oder? Also, ich finde das noch speziell, dass man, ja. Und auch, man hat irgendwie, plötzlich moralisch hat man auch irgendwie wie ein höheres, eine höhere Messlatte, hat es mich jetzt gedacht, irgendwie. Voll. Da die Hütter hätte das ein bisschen müssen merken, oder? Wo man gesagt hat, ja, da hat man sich zu wenig klar positioniert, oder, hat er noch nicht gross Wellen ausgerückt, dann muss ich sagen, so, ja, jeder Spieler, lügt vor der Presse, oder, sagt, nein, eben, ich bin für immer bei dem Verein, klopft sich aufs Logo, wenn er ein Goal schießt, und zwei Tage später hat er noch jemand anders unterschrieben, also,
ja, voll. Also, finde ich aber er wird irgendwie angeschaut wie ein erweitertes Managementmitglied. Also im Sinn von, wenn der Verein sich nach außen präsentiert, dann ist der Trainer immer, ist eigentlich immer klar, wie du sagst, wenn wir jetzt zum Beispiel das Beispiel St. Gallen nehmen, wo mit dem neuen Präsident und Sportchef dann auch relativ schnell in der Zeit geholt worden ist, wenn man gesagt hat, okay, der vertritt die Philosophie, die wir haben, und wir haben quasi zu dritten, haben wir das erarbeitet. Und er ist ja noch, und er bleibt es hoffentlich auch, wünsche ich mir für ihn. Aber
er hat Vertrag bis 2025.
Ja, dann bleibt er auch ganz sicher bis 2025.
Nein, ich sage nur, man hat sich dort auf Ding rausgelassen, hat nach dieser erfolgreichen letzten Saison für 3 Jahre, glaube ich, verlängert und wollte mal ein Zeichen setzen. Ich finde das schön, als Zeichen.
Genau. Und dann ist aber eben auf der anderen Seite ist der Trainer der, den man als erstes entlässt, macht in meinen Augen wenig Sinn. Aber wir müssen auch ehrlich sein. Wir haben in unserer Karriere als Fußballbeobachter wirklich genug Fälle erlebt, wo sich das eben auch irgendwo ausgezahlt hat, wo es auch funktioniert hat. Weil sich das halt einfach irgendeine Philosophie dann einfach wahrscheinlich irgendwann schon mal totläuft oder wie auch immer. Aber eben, also dann muss man auch so fair sein und dass man den Trainer auch eingestehen und vor allem eben auch, und das ist ja der Punkt, den Adi jetzt auch angesprochen hat, mit dem Adi Hütter, einem Trainer auch eingestehen, dass er eine eigene Karriereplanung macht, die nicht nur auf den Verein abgestimmt ist, wo er halt gerade angestellt ist. Genauso wie es eben die Spieler auch machen. Die können sich freistreiken und jeder Scheissdreck und so weiter. Dembele und Konsorten. Und beim Trainer hat man einfach, wie du gesagt hast, ein mega moralisch höherer Standard, den man erwartet. Ja, sehe ich nicht ganz so ein.
Wie seht ihr es so von der Höhe her, von den Ablösesummen? Eben, man hat jetzt beim Nagelsmann mal so von 25 Millionen geredet. Aber ich meine, man muss das auch immer im Verhältnis sehen. Eben jetzt zur Schweizer Liga, Jerry Seoane hat ja auch eine Ablöse, ich glaube, für Luzern ein bisschen generiert. Natürlich nicht in dieser Grössenordnung. Das wäre wahrscheinlich gerade wieder ein bisschen sanier gewesen. Aber wie seht ihr das? Weißt, wie hoch darf die sein? Darf die so hoch sein? Keine Ahnung, eben, man redet vom wichtigsten Mann im Club.
Ja, dann ist sie zu klein. Dann ist sie definitiv zu klein, oder? Ja. Also dann müssen wir ja 500 Millionen aufwärts zahlen für so einen Mann wie er. Ja, wenn man für einen Pogba 150 Millionen zahlt. Entschuldigung. Also im Vergleich jetzt. Ja. Müssen wir für einen Trainer ja viel mehr zahlen, weil der bringt ja viel mehr mit. Und
ich frage mich auch immer, was macht das so mit dem Gefüge in der Mannschaft? Also sprich, eben, wenn du so ein sogenanntes Star-Ensemble wie irgendwo Real, Paris, München, was auch immer hast, Und jeder weiss, der da innen am wenigsten kostet, ist der Trainer. Wobei, jetzt reden wir nicht über den Lohn, aber das ist schon auch nochmal ein Thema.
Ja, der hockt ja nur auf der Bank. Ja,
genau. Nicht die ganze Verantwortung, nein, er hockt nur auf der Bank.
Ja, eben, aber was das denn irgendwo halt auch so für das Bewusstsein für irgendeinen jungen Millionario macht, aber wir haben immer wieder die Diskussionen oder immer wieder die Stories, wo es heisst, ja, die Kabinen entscheiden über den Trainer. Also sprich, wenn die fünf Spieler, die halt irgendwie am Ruder sind, die so ein bisschen im Mannschaftsrat drin sind und so weiter, eigentlich letztendlich können entscheiden, ob man den Trainer noch will. So im krassesten Fall Zürich damals, wo sie abgestiegen sind, wo ein Hüppier bei der Mannschaft Vertrauensfrage stellt und die Mannschaft darf nachher irgendwie den Daumen rauf oder das Fallbeil runter. Ja, eben, aber das kommt so ein bisschen aus dem raus, habe ich das Gefühl. Oder sehe ich das anders?
Und was man natürlich auch nicht vergessen darf, ist halt, wenn du einen Trainer engagierst, zum Beispiel jetzt wie einen Nagelsmann, und du den rausholst, also ich meine, der kommt ja nicht allein.
Ja.
Und du zahlst 25 Millionen für einen Nagelsmann, aber er hat ja seine zwei Assistenten und seinen Sportcontroller und wo er alles noch mitnimmt. Und er kommt immer relativ in einem Team. Mhm. Und eben, dann müssen wir eigentlich noch viel mehr zahlen, weil das holst ja aus dem ganzen Ding noch viel mehr raus. Und eben, ich glaube, es gibt auch verschiedene Ansichten vom Trainerjob. In England ist es ein bisschen anders als in Deutschland. Und wenn man so an Felix Magath von früher denkt, ich meine, der ist Trainer, Sportchef, Assistent und der ist alles allein gewesen. Also da müssen wir für die ja noch mehr, da müssen wir ja noch mehr zahlen. Also eben, es ist ja, glaube ich, von der Dings her noch schwierig. Und es gibt ja auch bei den Trainern verschiedene Arten und Typen. Der eine sagt, ich tue mich aufs tägliche Training konzentrieren und der andere sagt, ja, ich schaue dann lieber zu und tue einfach analysieren. Mein Assistent macht das Training. Also es ist extrem kompliziert und komplex, der ganze Ding. Und dass man da irgendwie sagt, ja, aber man kauft sich ja eigentlich ein Gesicht und einen Namen.
Ja, und also eben, also wirklich halt, sich einen Namen. Ja, aber halt eben, genau, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Oder? Das ist ja wirklich eigentlich wie ein strategischer Entscheid. Und du setzt eigentlich wie einen Teamleiter vorne, der diesen strategischen Entscheid am besten kann tragen. Und ich glaube, ja, also eben für mich macht es absolut Sinn. Ich frage mich halt jetzt einfach, ob dort auch ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein Markt kann entstehen, wo man auch muss anschauen muss. Also man sieht jetzt einfach, dass bei den Top-Teams vor allem, dass sich die auch den besten Trainer wollen angeln, was auch absolut Sinn macht. Man kann ja zwar schon sagen, bei Real oder so, ja, da hockt, ob jetzt nicht Zidane oder irgendwie, ich weiß auch nicht, wer auf der Bank hockt, kommt eigentlich nicht darauf an. Es muss einfach einer mit einem grossen Namen sein, dass er akzeptiert wird von denen. Aber ich glaube eben schon auch, dass sich das ein bisschen ändert, oder? Man hat ja früher immer gehabt, dass man die 18, 20 Trainer gehabt, die einfach im Karussell sich drehen und dann kommt er dort hin, dann kommt der nächste wieder da hin. Also, so ein bisschen, billig gesagt, so ein bisschen Reise nach Jerusalem einfach irgendwie ohne einen Stuhl wegzunehmen.
So Fringer, Egli,
das ist so schön.
Das sind doch die klassischen.
So schön.
Nein, für mich ist die Frage, weißt du, wenn man jetzt so auf RB schaut, zum Beispiel, oder? Jesse Marsch ist ja jetzt der Leipzig-Trainer ab nächster Saison. Wenn man schaut, was hat
der... Das ist komisch, oder?
Nein, das ist mega komisch, woher kommt... ich meine, Salzburg macht ja das eigentlich clever, oder? Indem sie einfach sagen, ja, wir bilden ja nicht nur die Spieler aus und lassen die Durchlässigkeit innerhalb von unserer Franchise drin, sondern auch bei den Trainer, oder? Wenn du schaust, wo der vorher war, irgendwo in Montreal nachher ist irgendwo bei Princeton, glaube ich, irgendwie ist College noch irgendwie ein Co-Trainer gewesen, und nachher ist er dann zu... Red Bull New York und nachher zu eben Salzburg, also nach Leipzig als Co-Trainer, nachher zu Salzburg. Ich meine, das ist schon auch ein Weg, wo man muss sagen, ja, das ist halt durchdacht, auch wenn man jetzt das Gebilde nicht muss mega cool finden. Aber ich meine,
aber der Nagelsmann hat diesen Weg ja nicht gemacht, eigentlich.
Nein, hat er nicht. Aber sie haben
ihren eigenen Weg gemacht.
Aber sie haben ein Jahr auf den Nagelsmann gewartet, weil sie sagen, das ist der richtige Typ, oder? Und ich finde, dort missen wir am Trainer wahrscheinlich auch genug Wichtigkeit bei. Eben, wir haben letzte Woche darüber geredet, ob jetzt vom ersten zum zweiten muss gehen. Keine Ahnung, das kann sein. Aber ich finde es halt cool, oder? Wenn man jetzt sagt, Jesse Marsch eigentlich, ja, sag es mal so, ein Nobody, wo raufkommt, mit dem wirst du wahrscheinlich in ein paar Jahren, eins, zwei, drei Jahre, wirst du wahrscheinlich auch wieder 10 Millionen machen, wenn das so weitergeht, oder? Und da musst du schon sagen, ja, ist eine neue Einnahmequelle vielleicht.
Ja, und ich find's aber auch spannend, wenn wir jetzt vielleicht das Thema Trainer ganz noch ein bisschen geöffnet haben, jetzt gerade in der letzten Minute, dass ja, zum Beispiel Red Bull ist ja wie soll ich sagen, sie verkaufen sich ein bisschen als Fußballmarke. Das heisst, sie bringen ja auch einen Spielstil. Und du hast in der Bundesliga und auch sonst auf der Welt einige Trainer, die durch die Schule gegangen sind. Und wenn man vorher gesagt hat, ich hole einen Trainer, weil ich weiss, der vertritt irgendwo meine Philosophie und plötzlich entlohne wieder. Wenn du aber Trainer selber ausbildest mit dieser Spielphilosophie, hast du dir selber auch wieder einen Markt geschaffen. Und das ist, über Red Bull reden wir das anderes Mal dann noch so ein bisschen genauer. Das gibt, glaube ich, eine hitzige Diskussion. Aber ich bin halt irgendwie, mein Problem ist, dass ich beim Gamen immer mehr der Freund bin von Management-Spielen als von selber kicken. Und darum sehe ich in dem Ganzen eben schon irgendeine Faszination drin. Und dann kommt aber, wie du gesagt hast, ein Trainer eine ganz neue Funktion darüber. Und es ist nicht einfach, okay, ich hole jetzt den Andi Egli und der spielt dann halt den Stil und dann hole ich wieder den Schilber Gress und der holt den Stil. Spielt, um es jetzt ganz böse zu sagen, wie es früher war. Ist. Ja, ich glaube, ja.
Und im Abstiegskampf holst du dann wieder einen Feuerwehrmann, oder?
Der geht ja neu runter, genau.
Ja, aber du musst ja auch sagen, oder? Dann musst du ja auch vielleicht nicht immer das Team komplett umstellen, weil wenn alle, also so ein bisschen Verwandte, oder wenn du immer verwandte Teams, oder eben, das ist jetzt halt bei serigen Clubs, auch wie bei Lausanne und Nizza und so der Fall, aber wenn jetzt du einfach deine Philosophie hast, musst du ja nicht immer das ganze Team irgendwie komplett umkrempeln, weil der eine sagt, ja, ich spiele mit gar keinen Flügel, ich will alles einfach ins Mittelfeld reinpressen, und die anderen sagen, ja, ich will mit Flügel spielen, dann musst du nicht einfach gerade vier neue Flügel kaufen. Also ich glaube, das ist schon auch ein Vorteil, wenn du da einfach eine Philosophie hast und sagst, ja, das ist jetzt unsere Strategie, mit der wenn wir vorwärts gehen.
Aber im Prinzip wirst du auch ersetzbarer. Du bist ja auch austauschbarer in dem Sinn.
Ja.
Als Trainer?
Das auf jeden Fall, ja.
Aber gut, das bist du vorher schon gesehen.
Ja, aber und wer gibt die Philosophie vor? Das sagt ja der Verein. Eigentlich sollte ja der Verein sagen, was er Philosophie ist. Der Sportchef. Und bei gewissen Mannschaften ist ja das extrem gut ersichtlich, weil sie schon in der Jugendakademie anfangen, mit dem System zu spielen. Sagen wir es hier, Ajax und Barca spielen, die machen ja das schon ewig. Und eben auch dort wieder, also die Ajax-Trainer sind ja in letzter Zeit extrem beliebt gewesen. Und ich habe das Gefühl, man holt jetzt einfach die Systemtrainer, wie das jetzt gerade so in ist, mit dem System, wo sie spielen. Aber das Ajax macht das schon ewig.
Mit Ajax ist ein gutes Beispiel. Ich weiss, ich kann das im Fall nicht sagen. Ich glaube, du hast Ajax ein bisschen mehr verfolgt als ich, Fabio. Aber die haben ja lang sind die berühmt gewesen, dass sie halt einfach immer den stellvertretenden Trainer als Nachfolger vom Trainer wieder genommen haben und dadurch, dass sie so eine Kontinuität geschaffen haben. Und ich finde das ein urgeiles Konzept. Eben auch wieder, um so eine gewisse Beständigkeit auch weiterbilden. Und du weißt halt, also es ist im Prinzip ja wie in einer Firma auch, oder? Du ziehst den einen nachher über Jahre und investierst halt einfach schon gezielt dann in den Assistenztrainer, weil du weißt, irgendeinen schweren Ruder übernehmen.
Oder du, 21 Trainer hat es ja noch gegeben. Also halt, weil eben der Fabio hat es ja vorher gesagt, oder manchmal geht halt das ganze Team weg. Was ich glaube, als Trainer auch würde ich sagen, du, schau, mit denen verstehe ich mich, weil sonst, wenn du als Trainer, als Alleiniger, glaube ich, in einen neuen Club kommst, ja, hilft dir wahrscheinlich schon, wenn irgendwie noch ein paar Leute an deiner Seite hast, wo die sicher unterstützen und gleich ticket wie du und das nicht irgendwie wieder neu musst suchen.
Das hat eine ganz spannende Podcast-Folge von Kicker Meets the Zone. Achim Bayer-Lorzer haben sie interviewt und hast das auch gehört. Und dort hat er genau gesagt, das ist sein grosses Handicap gewesen, wo er,
Zu Mainz,
genau. Bei Köln hat er sein Team gehabt und dann ist er in der Winterpause zu Mainz und dort ist er einfach allein gekommen und dann in den ganzen Spieler irgendwo eine Philosophie überbringen. Wenn du ein Einzelkämpfer bist, ist etwas anderes, als wenn du nebenan noch den Scout und den Assi und weiss ich wer alles hast. Dann hast du einfach, kommst du mit einer viel grösseren Wucht einfach auch daher. Und,
aber früher war das einfach so gewesen, du hast einen Trainer geholt und der hat dann seinen einen Assistent mitgenommen, wo er immer begleitet hat. Also ich habe mir das immer so noch früher in der Zeit, wenn der Trainer sagt, da ist einer weg, da kommt der Nächste und der hat dann einfach seinen Assi dabei und so ist das auch okay. Aber heute ist das irgendwie viel komplexer geworden und man kommt zum Teil gar nicht mehr draus. Wer jetzt wo, wie, was. Ja, aber du hast sogar noch solche, die Videoanalysten, die noch dazukommen. Eben, das ist beim Nagelsmann auch so ein Beispiel, da nimmt er ja auch gerade mit. Mhm. Aber wieso willst du auf den verzichten, wenn er die besten Leistungen bringt und sagen, das ist mein Mann, oder?
Ja, natürlich. Ich meine, du bist ja etwas gewöhnt, oder? Und wenn der eine Spielanalyse macht von deinem Gegner und du bist ja das gewöhnt, wieso sollst du den nicht mitnehmen? Und ich meine, der kostet ja nicht auch noch 25 Millionen. Der kommt dann wahrscheinlich ein bisschen günstiger mit.
Da.
Genau. Was ich schon spannend finde, aber das ist, was ich schon spannend finde, ist, wenn wir jetzt so ein bisschen geredet haben, eben auch, eben, zum wieder zurückkommen, wie viel das so Trainer kostet und so weiter, jetzt sind wir auch wieder bei dem Thema, dass du, vielleicht sehen die das anders, aber ich habe das Gefühl, du bist als Trainer, bist du irgendwo in einer Kategorie inne. Und es ist hure schwierig, aus der rauszukommen. Das heisst, es gibt, wir haben das vorher das klassische Beispiel von diesen Aufstiegstrainer oder Feuerwehrleuten. Genau, Trainer irgendwie gehabt. Die sind okay für das. Und jetzt nehmen wir zum Beispiel einen Contini, der jetzt bei Lausanne jetzt dürfen aufsteigen hat, das erste Jahr, aber jetzt genügt er einfach nicht mehr. Und er kommt aber in dem Sinne nicht die Möglichkeit, über jetzt dort zu beweisen, dass er auch ein Trainer sein kann, der eine Mannschaft an die Spitze führen kann, indem er den nächsten Schritt eben auch geht. Und auf der anderen Seite haben wir Spieler wie ein Tuchel, Trainer wie ein Tuchel. Das war so ein Phänomen gewesen, wo relativ schnell einfach einen Marktwert gewonnen hat, wo aber einfach, mal abgesehen von Mainz am Anfang, immer mit Top-Mannschaften gespielt hat, wo, ja, wo einfach irgendwo in die Liga fast reingerutscht ist. Und dort dann auch nicht mehr rausgehen. Und da gibt es natürlich noch viel, viel extremere Beispiele.
Das hat natürlich mega geschickt gemacht, der Tuchel. Der hat immer erfolgreich geschafft und dann hat er wieso gesagt, jetzt mache ich eigentlich nichts mehr. Und dann war der Markt natürlich gewesen. Und der hat noch nie irgendwie vergessen, das musst du schon irgendwie schaffen, dass ich dich nicht vergessen. Und nachher irgendwie haben wir immer so das Gefühl, hey, der Tuchel, der ist doch der ist ja riesig, der bei Dortmund, oder? Und der ist auch erfolgreich gewesen. Und dann ist er wieder irgendwo weg gewesen. Und dann ist plötzlich eben, du irgendwie ein Ding schaffen, dass die Leute dich wieder wenden, dass sie meinen, hey, der ist mega erfolgreich. Und er hat das extrem gut, mega gute Karriereplanung, muss man da auch mal sagen.
Aber das ist sicher auch etwas. Das wäre noch mein letzter Punkt auf der Liste. Wir sind schon ein bisschen weitergegangen, als ich mir da eigentlich aufnotiert habe. Ich habe es trotzdem spannend gefunden mit euch. Ich habe beim Cherry Seoane letztens gehört, wo er relativ offen darüber redet, wo er so sagt, so, ja, du schau, wenn irgendwie ein gutes, richtiges Angebot reinkommt, dann überlege ich mir das. Aber auch von Seite vom Verein, dass die sich dem auch bewusst sind, und das muss man ja in der Schweiz sein, das habe ich irgendwie relativ wirklich positiv gefunden, dass man das nicht einfach ausblendet und sagt, so, ja, nein, da darf ich nicht mit niemandem anderen reden, obwohl es ja logisch ist. Das hat mich irgendwie recht positiv.
IB hat den Nachfolger, denke ich, schon im Sack. Also der Huaro wird Spielertrainer. Das müssen wir nicht diskutieren.
Spielertrainer finde ich spannend. Ja, für,
das gibt es auch nicht mehr so häufig.
Nein.
Ja, aber das kommt wahrscheinlich in den Fall, wer das du fragst. Ja. Also weißt du, das ist so, dass ein Sportchef sich dem muss bewusst sein, also die Sportfindungskommission oder was man auch immer denn so hat in den verschiedenen Vereinen. Klar, aber dass du das als Trainer, dass du das als Fan ein bisschen anders siehst, ich glaube, das ist bei den Spielern auch völlig normal und das verstehe ich auch. Und also mich hat das recht angeschissen, wo der Seoane damals zu ihm gegangen ist. Und ich glaube, ich möchte. Auch Leipzig ist sicher professionell genug, um jetzt das Thema zu handeln, aber wenn ich ein Fan von Leipzig bin, dann schießt mich das auch gröber an, dass jetzt der Nagelsmann weg ist. Und dann kann ich auch nicht nur sagen, ja, gut, du suchst den Merten, das ist auch richtig und das soll auch sein Geld nehmen, wenn er rüberkommt. Eben, das ist dann halt klar, betrachtungsweise wieder, wo du hast, die Unterschiede.
Ja, das ist so.
Ja, aber es gibt auch Trainer und Trainer. Wenn ich mich früher an die Allmend-Match erinnere, da hat man amigs noch der Trainer am Schluss noch gesagt, hey, komm auch noch mitfeiern. Und der Trainer hat dann gewisse gesagt, nein, das ist die Mannschaft, die das verdient, da mache ich nicht mit. Und gewisse sind mitgekommen und haben sich so in der Nähe vom Volk auch noch gezeigt. Und ich glaube, das ist schon auch noch ein Unterschied, wenn man dann merkt, hey, der ist mega nahe gewesen und der andere ist irgendwie so ein bisschen distanziert gewesen. Und ich weiss nicht, ob der Nagelsmann dann jedes Mal in die Red Bull-Fan-Kurve mitfeiern.
Hätte ich das.
Aber eben. Können wir zurückkommen zu den Ablösesummen für Spielertrainer? Das würde mich eine wundern.
Das kannst du gerne als Thema, wenn du dran bist, aufnehmen.
Wo sind die Spielertrainer?
Danke schon euch. Wo sind die Spielertrainer? Ich habe mich gefreut, mit euch über das zu reden, über das Thema. Ich habe das Thema übrigens schon drinnen gehabt, an dem Tag, wo die Super League geleakt worden ist. Und da habe ich natürlich müssen eigentlich auf die Super League gehen. Ich habe es zuerst irgendwie als heissen Herdöpfel, drin gehabt, bis ich gemerkt habe, wahrscheinlich gibt es da keine Kontroverse, außer jetzt wegen dem Spielertrainer. Aber mich hat es trotzdem gedacht, es ist doch wichtig, dass wir über den wichtigsten Mann im Verein mal ein paar Worte verlieren.
Sicher nicht das letzte Mal, ja, genau.
Nein, das ist so.
Ja.
Schön.
Weil wir sind ja auch Stammtisch-Trainer, oder?
Richtig, ja. Unsere Ablösesumme. Ich habe da ein paar Angebote von anderen Podcasts auf dem Tisch. Eigentlich haben die vorher an die Tür geläutet. Ich wollte schon so mitnehmen. Aber ich muss dann schnell fertig machen.
Ich würde mich sonst als Spielertrainer melden.
Spielerstammtisch-Trainer.
Sehr schön.
Ja gut.
Stammtisch-Spielertrainer.
Hey, schöne Wochen allerseits. Ja. Es wird eine Woche wieder spannende Woche gut. Auf dem Fußballplatz und an der Stammtisch. Und wir hören uns nächste Woche wieder.
Wir müssen Auffahrt.
Ja, ja, ja. Ciao zusammen.
Ciao zusammen.
Ciao.
Hat dir die Episode gefallen, so gibt es die verschiedensten Möglichkeiten, dass du uns kannst unterstützen kannst. Auf der Landingpage stammtischtrainer.ch/support haben dir alle Varianten dazu aufgelistet. Das sind einerseits unter den Podcast-Apps kannst du uns ein Abo dalassen oder auch eine Bewertung abgeben. Das sind Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer oder Amazon Music. Dann sind wir auch auf Social Media aktiv. Da sind wir auf Instagram und Twitter verfügbar. Da kannst du uns auch ein Abo, ein Like oder ein Follow dalassen. Oder du sagst sogar, die Jungs möchten das so, so geil. Oder andererseits, ja, die Jungs brauchen noch ein bisschen Unterstützung. Kannst du uns sogar finanziell unterstützen? Da haben wir zwei Möglichkeiten, entweder, dass du monatlich ein Patreon-Abo abonnierst, da haben wir auch den Link dazu auf dieser Seite, oder dass du uns einen einmaligen Betrag per Twint überschickst, auch da haben wir den QR-Code auf dieser Seite. Jede Art von Unterstützung freut uns extrem, treibt uns noch ein bisschen mehr an, immer jede Woche eine Episode aufzunehmen, zu recherchieren. Und wir freuen uns auf die nächste Woche und sagen jetzt schon mal Danke vielmals.